Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Eins habe ich über Straßenumfragen gelernt. Man braucht eine echt hohe Frustrationstoleranz. Nicht alle, die wenigsten haben Bock, solche Fragen zu beantworten. Aber noch was, wenn man den Menschen einen Kochlöffel unter die Nase hält, hat man sofort ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Philipp Klein, ich bin der Pastor hier in dieser Kirchgemeinde, in der Freievangelischen Gemeinde. Und ich freue mich, dass du heute Abend hier bist und ich möchte mit euch über Hoffnung reden. Ich weiß nicht, wie du diese Frage beantwortet hättest. Wenn ich dir da diesen Kochlöffel unter die Nase gehalten hätte und dich gefragt hätte, wie hoffst du, wie sieht deine Hoffnung aus und warum bist du hoffnungsvoll oder eben nicht hoffnungsvoll, wie hättest du geantwortet? Was hättest du gesagt? Und um es gleich vorweg zu sagen, wir haben da nichts rausgeschnitten, okay? Also nicht, dass du jetzt denkst, ah, der Philipp, der legt sich da irgendwie die Leute zurecht, auf denen er dann rumhackt, die Antworten, die er irgendwie braucht oder so. Nein, wir haben da nichts rausgeschnitten und wir sind auf jeden zugegangen, egal ob voll tätowiert oder Kreuz um den Hals oder wie auch immer. Wir haben einfach jeden angesprochen, der wollte. Und als ich dann so nach zu Hause war, nach diesem Interview und so diese Antworten in meinem Kopf nochmal habe Revue passieren lassen, da habe ich so irgendwie gemerkt, dass ich eigentlich so nur drei Gruppen von Menschen getroffen habe. Da gab es die Optimisten, da gab es die Pessimisten und da gab es die Humanisten. Also da gab es solche, die so eher pessimistisch in die Zukunft schauen, aufgrund der äußeren Umstände. Da ist der Krieg, da ist die Inflation, alles wird schlechter und deswegen negative Aussichten. Da gab es dann aber auch die Optimisten, die optimistisch in die Zukunft schauen, aufgrund der äußeren Umstände. Wegen den Kindern, wegen den freundlichen Mitmenschen, wegen den besinnlichen Tagen, wegen guten Beziehungen oder einfach, weil es nur besser werden kann. Oder weil jeder Tag irgendwie so schöne Augenblicke hat. Und dann gab es da aber auch die Humanisten, also die einfach gesagt haben, ja irgendwie das Gute wird sich schon durchsetzen. Und wir tragen doch irgendwie dieses optimistisch Gute in uns und wir müssen das nur durchscheinen lassen. Und mein Gefühl, nachdem ich da so drüber nachgedacht habe und über so diese drei Kategorien von Antworten, habe ich mir so gedacht, ja gibt es da nicht irgendwie was Sichereres? Gibt es da nicht irgendwie eine sichere Hoffnung? Irgendetwas, was unabhängig ist von meinen individuellen Umständen oder was unabhängig davon ist, auf welchen Teil der Welt ich gerade meinen Blick werfe. Gibt es da nicht eine sichere Hoffnung für unser Leben? Was bedeutet Hoffnung? Ja, Hoffnung besteht aus zwei Dingen, aus Wünsche und aus Erwartungen. Wir alle haben Wünsche, wir alle haben Sehnsüchte in unserem Leben. Wir alle haben die Dinge, von denen wir denken, boah, wenn ich das erreicht habe oder wenn ich dieses oder jenes bekommen habe, ja, dann habe ich es geschafft, dann geht es mir gut, dann bin ich hoffnungsvoll. Und wir haben irgendwie bestimmte Erwartungen oder wir denken uns, dieses oder jenes müsste passieren, damit ich etwas Bestimmtes erreiche im Leben. Und das, worauf wir dann hoffen, was diesen Wunsch in Erfüllung bringt, diese Erwartung, das nennt man Hoffnung. Also ein Wunsch und eine Erwartung, das sind Hoffnungen. Und Hoffnungen sind etwas sehr, sehr Starkes. Also Hoffnung, das treibt uns so richtig an im Leben. Ich gebe euch nur mal ein ganz kurzes Beispiel. Stell dir vor, da sind zwei Frauen, sie haben denselben Job, sie haben denselben Arbeitsplatz. Es ist dieselbe Temperatur am Arbeitsplatz, dieselbe Beleuchtung und sie haben dieselbe Tätigkeit. Aber der einen Frau wird versprochen, nach 12 Monaten bekommst du 15.000 Euro. Und der anderen Frau wird versprochen, nach 12 Monaten bekommst du 15 Millionen Euro. Und dann treffen sich diese beiden Frauen in der Pause und reden miteinander. Und die eine Frau wird sagen, boah ey, das ist so ein richtig mieser Job. Das ist so richtig langweilig, was ich hier mache. Und die andere Frau wird vielleicht sagen, ja, ist jetzt so nicht eine geile Tätigkeit, aber irgendwie ist es okay. Zwei Frauen erleben die identischen Umstände auf radikal unterschiedliche Art und Weise. Warum? Weil sie eine andere Erwartung haben. Ihre Zukunftserwartung, ihre Hoffnung prägt die Art und Weise, wie sie die Gegenwart interpretieren und erleben. Also Hoffnung ist etwas sehr, sehr Starkes. Und darum brauchen wir Hoffnung. Darum sehen wir uns alle so sehr nach Hoffnung. Und die Frage ist, gibt es vielleicht in unserem Leben auch so eine 15 Millionen Hoffnung? Sowas, was uns antreibt, was uns die Gegenwart anders erleben lässt, egal wie die äußeren Umstände sind. Und ich weiß, was du jetzt denkst. Du denkst jetzt, Philipp, ey, es ist doch Weihnachten. Du willst mir jetzt erzählen, dass dieser kleine Schreihals in der Krippe die 15 Millionen Hoffnung ist, auf die ich in meinem Leben, die ich in meinem Leben so sehr suche. Das denkst du jetzt vielleicht. Aber Philipp, weißt du, das ist doch eh alles nur ein Märchen. Das mit diesem Jesus, das ist doch, klingt doch viel zu schön, um wahr zu sein, dass er jetzt diese Hoffnung sein soll. Das ist doch eher so Mythos, Fantasy, Science Fiction. Und wenn wir schon bei Fantasy sind, dann müssen wir über eine, also wenn wir über Fantasy reden, dann kommen wir an eine Person nicht vorbei. Und das ist John Ronald Reuel Tolkien. Viele von euch kennen vielleicht Tolkien nur wegen der Herr der Ringe, wegen den Filmen und den Büchern. Aber er war ja viel, viel mehr. Er war Oxford-Professor für nordeuropäische Sprachen, Kultur und Literatur. Er war einer der weltweit führenden Experten für Dinge wie Altenglisch, Altnordisch, Altgotisch und Altisländisch und all so komisches Zeugs. Also er verstand Mythen, Legenden und Sagen wahrscheinlich besser, als wir alle das tun würden. So, und was ist jetzt wichtig daran? Tolkien hat gesagt, er hat mal geschrieben, dass wir ein Problem damit haben zu erklären, warum Menschen so Stories so lieben. Wir wissen nicht, warum leben sie so diese Mythen und diese Science-Fiction und diese Fantasy? Warum werden sie immer noch produziert und warum werden sie Millionen, Milliardenfach konsumiert? Und Tolkien sagt, ja, das liegt darin, was diese Geschichten so darstellen. Was stellen diese Geschichten dar? Sie stellen dar, dass Menschen heraustreten können aus ihrer Zeit, aus ihren Umständen. Menschen entkommen dem Tod. Menschen erleben die ewige Liebe ohne Trennung. Sie kommunizieren mit nichtmenschlichen Wesen und zu guter Letzt, sie erleben den Triumph des Guten über dem Bösen. So, und Tolkien sagt jetzt, ja, diese Geschichten, warum sind sie so, diese Geschichten so viel mehr zugänglich für uns als irgendwelche Realo-Stories, als irgendwelche reale, realistische Fiktion? Warum ist das so? Und er sagt so, ja, diese Stories, es juckt uns an einer Stelle, an die diese realen Stories nicht herankommen. Ja, also wir haben Sehnsüchte und Wünsche in unserem Leben und da juckt es uns zu wissen, wie wir das erreichen können und nur diese Fantasy-Stories, diese Science-Fiction, das kommt da irgendwie so richtig dran. So reale Stories können uns da nicht kratzen, wo es uns juckt, hat er mal gesagt. Also dieser Wunsch, dem Tod zu entkommen, ewige Liebe zu haben, Kontakt mit nichtmenschlichen Wesen und zu erleben, dass das Gute über das Böse triumphiert. Danach haben wir eine unglaublich tiefe Sehnsucht. Aber es gibt nichts, was wir in diesem Leben kennen, was diese Sehnsucht befriedigt. Das hat Tolkien gesagt. Und diese Geschichten dann, diese Fantasy, darum lieben wir sie so. Und wenn jetzt jemand daherkommen würde und sagt, ach Mensch, das ist nicht das wahre Leben. In echt gibt's kein Happy End, kein Glücklichsein bis ans Lebensende. Das ist die Realität. Dann würden wir sagen, aber das ist uns egal. Das ist egal, wir lieben diese Stories trotzdem. Ja, wir lieben das trotzdem und wir wissen, der Realo-Kram, der verkauft sich nicht so gut. Wir wissen das. Also warum lieben wir so diese Stories? Warum? Weil es uns unsere Sehnsüchte sind. Diese Stories zeigen uns, dass wir uns etwas nach etwas sehnen und uns etwas wünschen, was wir in dieser Welt nicht haben können. Aber wir wissen, und so realistisch und pessimistisch sind wir Deutschen dann doch, dass das wirklich nur Geschichten sind. Dass das wirklich nur Mythen sind. Und dass unsere Sehnsüchte und Wünsche immer wieder enttäuscht werden. Und das erleben wir auch, oder? Enttäuschungen unserer Hoffnungen und unserer Sehnsüchte. Und genau darauf haben auch die Dichter und Denker durch alle Jahrhunderte quer immer wieder hingewiesen. Und einer, der das richtig gut konnte, war ein richtig guter Freund von Tolkien. Und das war C.S. Lewis. C.S. Lewis hat während des Zweiten Weltkriegs Radioansprachen gehalten für die englische Bevölkerung, die bis heute richtig berühmt geworden sind. Und er hat mal einmal gesagt, die meisten Leute wüssten, wenn sie wirklich gelernt hätten, in ihre eigenen Herzen zu schauen, dass sie tatsächlich etwas wollen, ja, sich schmerzlich nach etwas sehen, was in dieser Welt nicht zu haben ist. Und Lewis sagt jetzt, es ist ein Problem, dass wenn ich jetzt aber versuche, diese Sehnsüchte zu stillen, die nicht von dieser Erde sind, versuche zu stillen mit Dingen von dieser Erde, dann erlebe ich eine Endlosschleife an Rastlosigkeit und an Enttäuschung. Und wisst ihr, das hat nicht nur Lewis gesagt oder Tolkien. Das ist so die Meinung quer durch alle Jahrtausende. Wenn wir so zu den Römern zurückgehen, da ist eine ganz bekannte Figur, der römische Dichter Horaz, der so zu dem Schluss kommt, kein Mensch lebt wirklich zufrieden. Also, meine Lösung für euch, liebe Mitbürger, carpe diem. Pflücke den Tag, tu, was immer dir gefällt, scheißegal, was die Konsequenzen sind. Oder Henrik Ibsen, ein norwegischer Dramatiker, der hat gesagt, nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen die Lebenslüge und Sie nehmen ihm zur gleichen Zeit das Glück. Daher kommt so dieser Begriff der Lebenslüge. Dass wir so unsere Lebenslügen haben, die eine oder jene Sache, von der wir denken, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und Ibsen sagt, nimm Menschen diese Lebenslüge und du nimmst ihnen alles. Du nimmst ihnen ihr Glück. Und da gibt es aber auch noch eine Schriftstellerin, die Cynthia Heimel. Und die hat was gesagt, das mir seit Jahren schon, seit ich es mal in einem Buch von Tim Keller gelesen habe, im Gedächtnis ist. Und sie hat mal gesagt, und sie ist nicht gläubig, sie ist keine gläubige Christin. Also sie meint das nicht wortwörtlich, aber sie hat gesagt, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Und kichert dann, wenn du plötzlich merkst, dass du dich umbringen willst. Krass, oder? Wenn Gott dir einen richtig bösen Streich spielen will, dann erfüllt er dir deinen größten Wunsch. Und was meint sie damit? Sie sagt, na schau doch, es ist doch so. Wir Menschen sind doch so. Wir denken, wenn wir dieses oder jenes erreicht haben oder bekommen haben, dann sind wir glücklich. Dann geht es uns gut. Und wenn Gott böse wäre, dann erfüllt er dir deine Wünsche, nur damit du merkst, dass du immer noch nicht glücklich bist. Ja, das hat sie gesagt. Also wir erleben Enttäuschungen. Und wie gehen wir damit um? Jetzt gibt es so die jungen Menschen. Oder die vor allem jungen Menschen. Die Leute, die sagen, das Glück, meine Hoffnung, die ist immer noch irgendwo da draußen. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Ich muss es nur machen. Die richtige Karriere, den richtigen Partner, die richtige Anzahl von Kindern. Und diese Menschen leben so in der Glückseligkeit, der Gewissheit, dass sie irgendwann doch glücklich sein werden. Eine Illusion. Eine Hoffnung. Dann gibt es aber die anderen, die älteren Menschen, die sagen, ja, ich habe das nicht gefunden. Ich weiß, irgendwo hätte es dieses Glück gegeben und ich habe gesucht, aber ich habe es nicht gefunden. Und irgendwann, wenn du diese Person bist, dann fragst du dich vielleicht, ja, warum habe ich denn das Glück meines Lebens nicht gefunden? Und vielleicht stellst du fest oder haben bestimmte Dinge meine Suche blockiert. Und wenn du dann darauf kommst und sagst, ich selbst war schuld, dann wirst du anfangen, dich selbst zu hassen. Vielleicht kommst du aber auch dahin und sagst, ja, andere Menschen standen mir im Weg auf meine Suche nach dem ewigen Glück. Und dann wirst du verbittert gegenüber anderen Menschen. Vielleicht sagst du aber auch, dass das System ist schuld. Das System, und dann wirst du ein sozialer Aktivist, ein richtig wütender sozialer Aktivist. Und dann gibt es noch die Menschen, die es gefunden haben, die es erreicht haben, nur um dann festzustellen, dass sie doch nicht am Ziel sind, so wie Cynthia Heimel das gesagt hat. Und C.S. Lewis sagt dann so, dann gibt es unter diesen Menschen gibt es die Idioten, so die Törichten, die machen einfach weiter, die suchen sich einfach das Nächste. Die machen die nächste Karriere, die suchen sich einen anderen Ehepartner. Und er schreibt dann so, vielleicht trifft das vor allen Dingen auf die Reichen dieser Welt zu. Aber dann gibt es auch die Spirituellen, die sagen, ich dachte Geld zu verdienen, Karriere zu machen und dies und das zu haben, von den Leuten respektiert zu werden. All das würde mich glücklich machen, aber ich bin nicht zufrieden. Und was mache ich jetzt? Ich werde mich für die Armen einsetzen, mich sozial engagieren, ich werde ein anständiger Mensch. Ich werde mir spirituelle Fähigkeiten aneignen und das wird mich dann befriedigen. Und vielleicht vergehen dann 10 oder 20 Jahre, nur um zu merken, es ist auch eine Illusion. Und dann zu guter Letzt gibt es die verhärteten Menschen. Die verhärteten Menschen, die sagen, also ich war sehr dumm. Ich habe gedacht, ich könnte glücklich werden in diesem Leben. Das war eigentlich sehr, sehr dumm von mir. Ich habe versucht, nach den Sternen zu greifen. Ich bin dem Ende des Regenbogens nachgejagt, nur um zu merken, dass das alles nicht gibt. Und die Folge ist, zwei schlimme Dinge passieren dann mit solchen Menschen, dass sie erstens anfangen, hochnäsig auf andere herabzuschauen, die es noch versuchen, ihr Glück zu finden, oder sie töten diesen Teil des Herzens ab. Diesen Teil des Herzens, der sie menschlich machen lässt, der sie sehnen lässt. Gibt es noch einen anderen Weg? In besagter Radioansprache sagt C.S. Lewis, wir müssen auf unser Herz hören. Diese Sehnsüchte haben, die wir haben, diese Wünsche, diese Sehnsucht nach Hoffnung, das sagt etwas über uns aus. Es zeigt etwas, wonach sich unser Herz wirklich sehnt. Und er sagt dann, seine Meinung ist, dass kein Geschöpf dieser Erde mit irgendeinem Verlangen geboren wird, für das es nicht wirklich irgendeine Art von Befriedigung gibt. Er sagt dann, ein Baby hat Hunger. Na, dafür gibt es Essen. Ein Entenküken will schwimmen. Und dafür gibt es sowas wie Wasser. Menschen empfinden sexuelles Verlangen und dafür gibt es Sex. Und er sagt dann, wenn ich aber in meinem Innern ein Verlangen verspüre, das durch kein Erlebnis in dieser Welt befriedigt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür die, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. C.S. Lewis ist der Meinung, dass die Wünsche, die wir haben und die Sehnsüchte in unserem Leben nie dazu gedacht waren, zu versuchen, dass wir sie mit irdischen Dingen befriedigen, sondern dass sie uns zeigen, dass es so, so viel mehr gibt. Wünsche an sich, den Wunsch glücklich zu sein, das ist ja überhaupt gar nichts Schlimmes. Vielleicht erinnerst du dich nochmal an das Zitat. Ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Und Timothy Keller, der Pastor, der im Laufe des Jahres verstorben ist aus den USA, ein ganz bekannter Kerl, der hat mal so gesagt, das Problem ist nicht unser tiefster Wunsch als solcher. Nein, das Problem ist, dass wir denken, dass die Erfüllung unseres tiefsten Wunsches uns erlösen würde. Wir machen unseren Wunsch zu unserem Erlöser. Und wenn sich dann der Wunsch nicht erfüllt und uns nicht glücklich macht, dann sind wir unglücklich und leer. Und dann sagt er was, was ich nie vergessen werde. Wir brauchen nicht jemanden, der uns alle unsere Wünsche erfüllt. Wir brauchen jemanden, der mehr tut. Jemanden, der gründlich und liebevoll die Drachenhaut der Ich-Bezogenheit von uns abschält und die Sünde wegnimmt, die uns versklavt hält und selbst unsere besten Sehnsüchte pervertiert. Kurz, wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Vergebung dafür, dass wir ständig versuchen, uns auf dieser Erde alles zu holen, von dem wir denken, dass wir es brauchen. Und wenn wir dann unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte in diesem Sinne hinterfragen, dann werden wir merken, dass dahinter noch ein viel echteres Wünschen und ein viel echteres Sehnen verborgen liegt. Die Sehnsucht nach ihm selbst. Die Sehnsucht nach Jesus selbst. Und wenn wir Jesus treffen, dann machen wir die Erfahrung, dass er uns nicht nur unseren tiefsten Wunsch gewährt, sondern dass er selbst die Erfüllung unserer Sehnsüchte und Wünsche ist. Und weißt du was? Jesus wird dir nicht den bösen Streich spielen. Jesus wird dir nicht den bösen Streich spielen. Er wird dir zeigen, dass du dich die ganze Zeit nach ihm selbst gesehnt hast. Und jetzt denkst du vielleicht, Philipp, ich hab's doch gewusst, dass du auf Jesus zu sprechen kommst. Ich wusste doch, dass du denkst, dass er die Antwort ist. Dass er diese große Story ist. Aber es ist doch auch nur ein Mythos. Das ist doch auch nur so ein Märchen. Und weißt du was? Genau das hat C.S. Lewis auch mal gesagt. Als C.S. Lewis und Tolkien sich getroffen haben, da haben sie genau darüber geredet, worüber ich gerade geredet habe. Und Tolkien hat versucht, C.S. Lewis zu erklären, dass diese ganzen Stories uns an der Stelle berühren und kratzen, wo sonst nichts hinkommt. Und C.S. Lewis hat gesagt, ja, das stimmt. Und sie sind wunderschön und sie wecken Sehnsüchte in mir. Aber es sind eben doch nur Mythen. Es sind eben doch nur Lügen. Und dann sind sie so spazieren gegangen und Tolkien hat versucht, das Lewis irgendwie zu erklären, dass diese Geschichte mit Jesus aber eben anders ist als alle anderen dieser Fantasy-Geschichten. Ich meine, was tun Märchen? Was tun Märchen? Die Märchen, diese Geschichten sind doch so aufgebaut, dass alles dunkel ist. Alles sieht nach einer Riesenkatastrophe aus. Und dann ganz plötzlich aus dem Nichts kommt Hoffnung, kommt Gnade, kommt der Sieg und kommt Triumph über das Böse. Und Lewis sagt, ja, das ist schön und das rührt mich an, aber es ist doch nur eine Lüge. Und Tolkien sagt, nein, mit Jesus ist das anders. Jesus, das ist die unglaubliche Geschichte, dass der Sohn Gottes vom Himmel herabschaut und die Menschen sieht, in welchem Schlamassel sie sitzen und sich selbst in unsere Geschichte hineinschreibt. Er kommt zu uns, er entleert sich seiner Gottheit und stirbt am Schluss den Tod, den wir hätten sterben müssen. Er opfert sich für uns. Und er besiegt den Tod, indem er von den Toten aufersteht. Und das bedeutet Triumph. Das bedeutet das Ende der Herrschaft des Todes. Und jetzt sagst du, das ist doch ähnlich wie in diesen Stories. Was ist denn der Unterschied? Und Tolkien sagt, die Geschichte von Jesus ist eben nicht ein weiterer Mythos, der auf diese zugrunde liegende Hoffnung und Realität hinweist, die wir uns alle wünschen. Nein, dies ist die zugrunde liegende Realität, auf die alle anderen Mythen hinweisen. Das hat Tolkien gesagt. Er hat gesagt, das ist die zugrunde liegende Realität. Und diese ganzen Geschichten erzählen diese eine Geschichte nach und wecken diese Sehnsucht nach dieser einen Geschichte von Jesus, nach die wir uns sehnen. Die Geschichte von Jesus ist die Geschichte, die unsere Hoffnung befriedigt. Aber mit einem Unterschied, dass sie wahr ist, dass sie historisch passiert ist. Aus Mythos wurde Tatsache. Und darum kann Paulus schreiben, und er zitiert dann den Propheten Jesaja, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Und auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Jesus ist unsere Hoffnung und er kam an Weihnachten, um sich selbst in unsere Lebensgeschichte hineinzuschreiben. Und die Frage ist, gibst du ihm die Chance, gibst du ihm die Möglichkeit, auch in deinem Leben Geschichte zu schreiben und dir diese feste Hoffnung und Zuversicht zu schenken?